Super. Schön, dann auch hallo an alle MP3-Gemeindemitglieder, die heute nicht da sein können. Fühlt euch gesegnet beim Bügeln, beim Autofahren, im Zug, wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Fahrrad. Wenn wir nachher beten, macht die Augen nicht zu. Ich möchte am Anfang beten und dann legen wir los. Vater, mit der großen Liebe, mit der du uns geliebt hast, hast du uns lebendig gemacht, als wir tot waren in unseren Vergehungen, Herr. Aus Gnade durch Glauben hast du uns gerettet. Dafür danken wir dir. Jesus Christus, Gottes Sohn, wir danken dir dafür, dass du zu einem von uns geworden bist und dass du als perfekter Mensch 30 Jahre hier gelebt hast, als unser Vorbild, aber vor allem als unser Sühnopfer, Herr. Jesus, danke dafür, dass du gehorsam warst, gehorsam bis an den Tod am Kreuz. Jesus, wir sind hier als Gemeinschaft, die glauben, dass am Kreuz unsere Sünden bezahlt wurden. Jesus Christus, danke dafür, dass du den Zorn Gottes auf dich genommen hast und an unserer Stelle gestorben bist, damit wir deine Gerechtigkeit empfangen können und vor Gott gerecht stehen dürfen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du wirkst, Herr, und wir bitten dich, dass du uns neu und neu erfüllst, Herr, und uns führst. Und Heiliger Geist, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest für das, was du mit uns vorhast und für das, was dein Wort lehrt. Herr, ich bete heute Morgen, dass du meine Worte lenkst und dass du uns als Gemeinde packst und uns eine neue Richtung gibst, Herr. Lass unsere Herzen fruchtbarer Boden sein, in die dein Wort fällt und tiefe Wurzeln schlägt und aufwächst, Herr, und was Großes dabei rauskommt. Dafür danken wir dir, in Jesu Namen. Amen. Schön, wir haben heute den Kompass-Sonntag. Wir werden heute keinen komplett normalen Sermon oder Predigt haben, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Es wird eine Mischung sein aus Bibel, Input, Motivation und Gebet. Ja, es wird sehr interaktiv. Ich freue mich sehr drauf. Thema heute oder die Überschrift ist Gemeinschaftsprojekt Gemeinde. Ich möchte mit euch gemeinsam heute Morgen einen Bibeltext lesen und bevor wir den lesen, möchte ich euch einfach kurz den Zusammenhang erklären, wann dieser Bibeltext, in welchem Teil der Geschichte Israels dieser Bibeltext gesprochen wurde von Gott oder von Mose an das Volk dann auch. Ihr kennt alle die Story von Mose, der Prinz von Ägypten, wer den Film kennt. Mose ist ein hoher Mensch in der ägyptischen Regierungsfamilie, ist aber ein Nachkomme des Volkes Israels, sehr dramatische Story, ihr kennt die. Er wendet sich seinem Volk zu und seinem Gott zu und er tritt ein für das Volk Israel, das seit 400 Jahren in Ägypten lebt und sagt zum Pharao, zum Chef, zum König dort, lass mein Volk ziehen, wir wollen nach Kanaan auswandern, wir wollen nicht mehr in der Sklaverei leben, 10 Plagen, bam, 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 ja, Ägypten ist am Boden, der Pharao sagt irgendwann, okay, ihr könnt jetzt gehen und sie ziehen los in Richtung Kanaan und machen so einen kleinen Umweg, weil sie wissen, die direkte Straße, die ist bewacht von den Ägyptern, da können wir nicht durch, also gehen wir in Richtung Schilfmeer, sie lagern am Meer, die Ägypter haben sich anders überlegt und haben sich gedacht, ach, eigentlich wäre es so eine bessere Idee, Israel platt zu machen. Also das ägyptische Heer reist hinter den Israeliten her, findet sie am Schilfmeer und denken, yes, jetzt haben wir sie. Und dann passiert das Geniale, Gott teilt das Meer. Es heißt in Gottes Wort, wie zwei Wände stand das Meer nach oben, das Volk Israel geht durch das Schilfmeer durch. Die Wolken- und Feuersäule stellt sich zwischen Israel und die Ägypter. Sie können nicht an dieser Säule vorbei. Gott stellt sich zwischen die Feinde und sein Volk. Sie gehen durch das Meer. Die Ägypter sehen das, ja, denken sich, okay, das können wir auch. Hinterher ins Wasser und Gott lässt das Wasser über den Ägyptern und dem ägyptischen Heer zusammenstürzen, rettet Israel und Israel begibt sich auf die Wanderung in die Wüste in Richtung Berg Sinai. Und da sind wir jetzt. Wir haben Mose und das Volk am Berg Horeb oder am Berg Sinai, das sind die zwei Namen dieses Berges. Und dort empfängt Mose die 10 Gebote und eine Bauanleitung, eine ziemlich lange Bauanleitung, wenn man das zweite Buch Mose liest. für den Bau der Stiftshütte. Gott nimmt sich jeden einzelnen kleinen, jedes einzelne kleine Detail dieser Hütte und erklärt Mose, wie er diese Hütte bauen soll. Und anschließend erklärt Mose dem Volk den Bauplan der Stiftshütte und redet folgende Worte mit ihnen. Und da steigen wir ein, 2. Mose, Kapitel 35, die Verse 4 bis 29. Okay? Und Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Dies ist's, was der Herr geboten hat. Erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, sodass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe, nämlich Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur, Scharlach, da ist nicht die Krankheit gemeint, sondern ein Stoff, feine Leinwand und Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle, Dachsfelle, es sind keine Dachse, die da gehäutet wurden, das sind höchstwahrscheinlich Seekühe, um die es da geht, also Seekuhhaut, so ein Leder, Akazienholz, Öl für die Lampen und Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zum Brustschild. Also Mose listet hier auf, was gebraucht wird, um die Stiftshütte zu bauen. Und wer unter euch kunstverständig ist, der komme und mache, was der Herr geboten hat. So, wir springen zu Vers 20. Da ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg. Und alle, die es gern und freiwillig gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe zur Einrichtung der Stiftshütte und für allen Dienst darin und für die heiligen Kleider, also diese Priestergewänder. Es brachten aber Männer und Frauen freiwillig Spangen, Ohrringe, Ringe und Geschmeide und allerlei goldenes Gerät, ein jeder das Gold, das er zur Gabe für den Herrn bestimmt hatte. Und wer bei sich blauen und roten Purpur fand, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle und Dachsfelle, der brachte sie. Und wer eine Opfergabe von Silber und Kupfer geben wollte, der brachte es dem Herrn als Opfergabe. Und wer Akazienholz hatte, der brachte es zu allerlei Verwendung für den Dienst. So brachten die Israeliten, Vers 29, Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, freiwillige Gaben zu allem Werk, das der Herr durch Mose geboten hatte. Das ist unser Text heute Morgen. Es geht um die Stiftshütte. Für den einen oder anderen, der mit dem Begriff Stiftshütte nicht so viel anfangen kann. Ich habe hier ein Foto für euch. Die Stiftshütte sah ungefähr so aus. Das war ein Zelt mit verschiedenen Pfosten und außenrum ein Vorhof mit einem Altar. Ihr seht hier links dieser schwarze Rauch, der aufsteigt, der steigt von diesem Brandopferaltar auf und über dem Zelt in der Mitte sehen wir eine weiße Wolke, das ist die Wolkensäule. Immer wenn Gott gekommen ist, dann hat man über diesem Zelt die Wolkensäule gesehen. Diese einzelnen Bereiche nennt man einmal den Vorhof, das Heiligste und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war dann die Bundeslade und die Gesetzestafeln. Und dort ist immer einmal im Jahr bei Yom Kippur ist der Hohepriester da reingegangen und hat Gott gedient dort und ist Gott begegnet. Und Mose hat den Ort gebaut, an dem Gott wohnte. Klingt für uns Neutestamentler erstmal ein bisschen komisch, aber im Alten Testament war das ganz normal. Ey, wir haben hier einen Ort, wo Gott wohnt. Also Gott hat hier den Bau der Begegnungsstätte mit Gott organisiert. Im Vergleich zu vor der Stiftshütte hat man schon das Zelt der Begegnung gehabt. Das ist auch bei der Reise mitgetragen worden und das war immer außerhalb des Lagers. Also die Israeliten waren ja auf einer Reise. Ihr seht auch die Zelte hier im Hintergrund und da wahrscheinlich ist das der Berg Sinai. Und bevor Mose die Stiftshütte eingesetzt hat, gab es immer außerhalb des Lagers den Bereich, wo Mose Gott begegnet ist. Und mit der Stiftshütte hat sich Gott in die Mitte des Volkes hineinversetzt. Also Gott wohnte mitten unter seinem Volk. Hier konnten die Israeliten opfern, anbeten und Gott erfahren und Gott erleben. Also Mose hat im Endeffekt einen Ort gebaut, wo Gott und Menschen Begegnung miteinander hatten. Auf Neudeutsch würde man sagen, Mose hat Gemeinde gebaut. Als Mose die Stiftshütte gebaut hat, hat er Gemeinde gebaut. Und zwar nicht allein, sondern als Gemeinschaftsprojekt mit dem Volk Israel. Und vielleicht können wir gerade mal kurz, es sind nicht alle vom Leiterteam da, aber vielleicht können einfach mal das Leiterteam aufstehen, dass wenn ich wir sage, immer auch klar ist, von wem gesprochen wird, ist einmal die Jessie, Uli, Steven und der Erhard, David und Sill, die sind gerade in Schweden im Schnee und genießen die Zeit zu dritt. Wir sind nicht neidisch, höchstens ein ganz kleines bisschen. Unsere Vision als Leiterteam von Haus des Herrn ist genau das, dass wir haben einen Gott, wir haben einen Geist, der uns eint, wir haben eine Richtung, es ist ein Leib und viele Glieder in diesem Leib. Das ist, was uns, was wir sehen wollen und was wir schon sehen und was wir weiter vorantreiben wollen. Ein Gott, ein Geist, eine Richtung, ein Leib, viele Glieder. Um gemeinsam Gott zu ehren. Also Gemeindebau ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt auch für uns, und davon sind wir überzeugt, Haus des Herrn kann nur organisch wachsen, kann nur gesund wachsen, wenn wir Haus des Herrn als Gemeinschaftsprojekt betrachten und als Gemeinschaftsprojekt angehen. Jeder ist ein Teil davon und jeder hat eine Aufgabe von Gott. Und wenn man mich fragt, was ist deine Leidenschaft, dann würde ich sagen Gemeindebau. Es gibt für mich nichts Cooleres, als über die Gemeinde nachzudenken, der Gemeinde zu dienen und Gemeinde zu träumen und weiter daran zu kommen, an diesen Traum von Gemeinde. Kann mir nichts Aufregenderes vorstellen, als einen Haufen von Leuten, die auf natürlichem Wege nie zusammengekommen wären und sich nicht hätten leiden können und wahrscheinlich sich gegenseitig bekriegt hätten bis aufs Fleisch, aber wir werden erneuert, wir werden eine neue Kreatur und wir werden zu einem Leib gemacht, der sich untereinander dient und auferbaut und hilft und füreinander betet. Wie genial ist das, einen Ort zu sehen, wo Gott in Aktion zu sehen ist. Das ist meine Leidenschaft. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir für unsere Geschwister beten in anderen Ländern, wo das nicht möglich ist, wo Gemeinde gar nicht so aussehen kann. Und das machen wir alles, um Gottes Namen zu verherrlichen. Wie cool ist das? Also Mose hat im Alten Testament eine sehr gute Bauanleitung für Gemeinde bekommen und wir haben auch im Neuen Testament eine sehr gute Anleitung für Gemeindebau bekommen. Mach's ruhig aus, ist kein Problem. Matthäus 28, Vers 19 und 20, kennt ihr alle. Darum geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Du darfst wirklich das Handy ausmachen. Das ist unser Bauplan für Gemeinde. Geht hin zu allen Nationen, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu tun, was ich euch befohlen habe. Und diesen Bauplan, was es für Haus des Herrn konkret heißt, wollen wir euch heute Morgen ein bisschen genauer mit reinnehmen. Wir werden ein paar Infos für euch haben, werden die kommentieren und werden dann nachher im Gebet den Gottesdienst abschließen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Infoteil an, wo wir euch ein bisschen was erzählen wollen zu dem Thema Budget, Finanzen. Ja, das wird ein total spannendes Thema und dann auch werden wir weiter noch auf unsere DNA-Werte eingehen, was wir da auch in diesem Jahr vorhaben. Aber zuallererst wollen wir euch mal die Finanzen vorstellen. Der Erhard, kannst du mal ganz kurz winken? Erhard ist unser Finanzminister und danke Erhard für deinen Dienst und was du machst. Das ist sehr cool, dass wir jemanden haben wie den Erhard. Das ist vor allem für Jesse und für mich. Total luxuriös, nicht zu wissen, wer was gibt und wer was nicht gibt, weil wir dann total unvoreingenommen zu euch reden können und trotzdem weiter, vergesst, was ich sagen wollte. Komm nach vorne, Jesse. Die Sache, die wir machen, ist jetzt einfach, euch eine Tabelle zu zeigen mit verschiedenen Spalten und die Jesse wird die Spalten erklären. Bitteschön.
Ja, genau. Und bevor die Jesse das macht, möchte ich euch einfach sagen, das Budget ist nicht langweilig, sondern das Budget drückt in Geldmengen aus, was wir glauben. Also das ist jetzt nicht einfach nur, dass wir euch hier ein bisschen was erzählen, sondern wir haben gerade eben ein Bild gesehen von der Stiftshütte und heute ist die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind wir alle zusammen und ihr wisst, wir sind heute hier in der Vario-Halle, wir sind normalerweise in den 1, wir waren schon im Trafohaus, wir sind nicht sehr konsistent, was unsere Räumlichkeit angeht, aber wir sind sehr konsistent darin, dass Gott derjenige ist, der sagt, Menschenliebe hat mich dazu gebracht, als Rettergott auf die Welt zu kommen. Und deswegen, wenn ihr jetzt unser Budget anguckt, bevor ich es euch noch stärker erkläre, werdet ihr beachtet immer wieder, dass wir versuchen als Gemeinde einen starken Fokus auf Menschen zu legen. Nicht auf Dinge, nicht auf Sachen, sondern auf Menschen. Also, ich versuche euch das ein bisschen zu erklären. Ich nähere mich dem Ganzen sogar. Und zwar, wir haben hier erstmal die Einnahmen. Wie ihr seht, wir haben 96.425 Euro, das ist die Spalte, eingenommen und wir haben 90.228 Euro ausgegeben. Das erste Schöne schon mal zu sagen, wir haben kein Minus gemacht, das ist toll. Nein, wir haben ein Plus gemacht und das Tolle an dem Plus ist, wir können das, was wir mehr haben, das sind über 6.000 Euro, die können wir mit auch in die Mission hineingeben, was wir gerne machen wollen, weil wir sagen, Menschen sind uns wichtig. Wir haben euch hier drei Tabellen. Das eine ist erstens mal geplante Ausgaben 2011, damit ihr einfach auch so wisst, was denken wir uns. Das hilft immer ein kleines bisschen. Wenn wir das nämlich komplett weglassen, können wir jedes Jahr irgendwas Neues machen. Dann haben wir die tatsächlichen Ausgaben 2011 und dann haben wir die geplanten Ausgaben 2012. Wir haben vier Bereiche. Das eine ist nach außen, dann kommt Gemeinde und Stadt, dann kommt Lohnkosten und dann kommt laufende Kosten. Um euch das Ganze näher zu erklären, nach außen bedeutet bei uns, das sind alle Missionare, alles Missionarische, was wir unterstützen. Wir haben 3 CMA-Missionare, die wir unterstützen, Familien. Wir haben 5 HDH-Familien mittlerweile oder einzelne, die wir mit unterstützen, die in Mission sind. Wir wollen wenn irgendwo eine Naturkatastrophe passiert, dann wollen wir Gemeinden vor Ort unterstützen, dass sie wirklich helfen können. Und da wollen wir Geld hineingeben. Und im letzten Jahr konnten wir insgesamt 23.402 Euro da reingeben. Das sind 25% unseres gesamten Einnahmen konnten wir da wieder rausgeben, was uns eine große Freude ist und wofür ich denke, dass Gemeinde auch wirklich da ist. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist Gemeinde und Stadt. Gemeinde und Stadt betrifft alles, was mit Menschen zu tun hat innerhalb dieser Gemeinde. Das sind alle Dinge, die wir machen. Da ist Powerhouse mit dabei, da sind Weiterentwicklungen dabei, da ist Subvention oder vielleicht Dinge, Schulungen, da gehört mit rein, wenn wir Kinderspektakel machen, Kinderdienst machen, wenn es irgendwas gibt, womit wir die Stadt unterstützen können, wo wir sagen, ja, da wollen wir vor Ort sein und wir wollen ein Zeugnis sein in dieser Stadt. All diese Dinge, wenn wir Sachen für ehrenamtliche Mitarbeiter machen, wenn wir uns gemeinsam irgendwo treffen, das ist alles Gemeinde und Stadt. Das seid ihr, das sind wir. Da haben wir in diesem Jahr 11.444 Euro ausgegeben für. Das sind 12%. Und dann kommt der nächste Punkt, Lohnkosten. Lohnkosten, das ist das Leiterteam. Das sind Annelie und ich, haben momentan 2 400-Euro-Jobs. Dann haben wir Uli und Steven. Und dann haben wir noch David, Sill und Erhard. Und Lohnkosten haben wir 18.898 Euro dieses Jahr ausgegeben, das sind 21%. Leider noch ein relativ großer Teil, aber das ist wohl so, wobei ich glaube, dass unser Budget wesentlich besser ist als manch anderes. Wir haben laufende Kosten, Miete. Klar, wir sind heute nicht umsonst in der Variohalle, wir sind sonst nicht umsonst in N1. Wir haben den Luxus, ein ganz kleiner Teil, aber der wohl ein großer Segen ist, wir dürfen uns einen Proberaum mit anderen nebenher teilen. Wir können uns ab und an mal den CVJM segnen, wenn wir da was machen. Wir können die Stadtmission segnen. Eigentlich sind ja schon wieder gute Kosten, ne? Ist ja schon fast gut, wenn man dafür was zahlen darf. Aber diese laufenden Kosten, die wir eben auch noch haben, sind 36.484 Euro, sprich 40% unseres momentanen Budgets. Ihr seht, wir haben bei den geplanten Ausgaben, vor allen Dingen bei Gemeinde und Stadt, letztes Jahr mehr geplant, als wir dann tatsächlich ausgegeben haben. Und wenn ihr guckt, was wir für dieses Jahr planen, dann seht ihr, dass wir wieder da sind, wo wir letztes Jahr sind. Wir werden es nicht reduzieren. Es sind außer, dass wir einfach wirklich versuchen, mit diesen Finanzen sinnvoll und verantwortungsvoll umzugehen, sind unsere Finanzen auch Glaubensschritte. Also ihr werdet sehen, wenn wir jetzt kurz auf geplante Ausgaben 2012 gehen, es sind Glaubensschritte, die wir machen wollen. Wir haben die Freude oder es ist ein Segen, dass wir als Gemeinde auch gewachsen sind. Und wir wünschen uns, dass vor allen Dingen, wenn ihr auf die Prozentzahlen schaut, dass die einigermaßen gleich bleiben. Wir wünschen uns, dass da keine krasse Verschiebung ist, sondern wir wünschen uns, dass wir weiterhin mit mindestens einem Viertel von dem, was wir haben, die Mission segnen können. Dass wir wirklich das Geld nach außen geben können. Wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo Menschen zugerüstet werden. Und dafür würden wir gerne auch Geld zahlen. Wir denken, es ist eine gute Sache, Menschen zuzurüsten. Es ist eine gute Sache, Dinge in dieser Stadt zu bewegen. Wir sind hier vor Ort. Das Mannheim ist unser Feld. Das ist unser Missionsfeld. Da, es ist ein guter Ort, da hinein zu investieren. Und das wollen wir als Gemeinde weiterhin tun. Ihr seht, unsere Lohnkosten steigen ein kleines bisschen an. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Das hängt einmal damit zusammen, dass es zumindest in Überlegung ist, ob es Zeit ist, mich in Teilzeit anzustellen, weil es schon einige Aufgaben gibt, die man wirklich machen kann. Und weil wir es als Familie wahrscheinlich, mal gucken, ob wir das machen werden, dass ich einen anderen Job habe, ob ich dann in der Gemeinde weiterhin so tätig sein kann. Und das wünsche ich mir eigentlich schon und das wünschen wir uns auch. Der zweite Punkt, warum die Lohnkosten hochgehen werden, ist, dass wir momentan noch in unserem Satzungsrecht die Klausel haben, dass diejenigen, die im Verein drin sind, noch nicht gar kein Geld bekommen dürfen vom Verein. Und David und Sin sind so gnädig, dass sie im Verein drin sind, was toll ist, aber wir wünschen uns eigentlich auch, dass wir sie auch für die Arbeit, die sie hineinstecken in die Gemeinde, mehr entlohnen können. Und das wollen wir, wenn wir das Satzungsrecht ändern, dann können wir das auch mit reinnehmen. Aber ihr seht auch, prozentual sind wir immer noch gleich. Und jetzt könntet ihr sagen, haha, das ist relativ einfach. Man muss einfach alle Zahlen anheben und dann kann man wieder aufs Gleiche raus. Man kann aber auch einfach sagen, und das ist die Art und Weise, wie wir das sehen, wir wollen im Glauben gehen, dass diese Gemeinde nicht Mangel hat, sondern dass diese Gemeinde großzügig geben kann. Und dass wir einfach wachsen werden und dass es deswegen für uns kein Problem sein wird. Und es ist ein Glaubensschritt, den wir gehen wollen, dass wir im nächsten Jahr 111.000 Euro haben werden, die wir ausgeben können. Oder mehr. Das ist auch recht. Genau.
Also erstmal ein großes Dankeschön für alle, die ihren Zehnten geben, die darüber hinaus spenden. Wir bekommen keine, wie heißt es, Kirchensteuer. Wir sind absolut finanziert nur aus Spenden und aus Zehnten. Für alle Studenten, die sagen, boah, 111.000, so viel Geld möchte ich mal sehen. Einfach um das mal in Relation zu setzen. Wir haben 6.000 plus gemacht dieses Jahr. Das sind um die 200 Euro im Monat, die wir mehr haben, als wir brauchen, was sehr, sehr cool ist, ja? Was aber eine sehr, sehr dünne Schicht ist. Wenn wir jetzt hochgehen von dem Budget letztes Jahr auf die 111.000, sind wir so bei 6.000 Euro. Das sieht erstmal viel aus, aber das sind eigentlich nur 2-3 Leute, die dazukommen und ihren Zehnten zahlen. Stellt euch vor, wenn die Leute, die jetzt noch schon da sind, noch nicht den Zehnten zahlen, wenn die anfangen, ihren Zehnten zu zahlen und wenn dann Haus des Herrn, wovon wir ausgehen, wächst und die Leute, die nachkommen, auch ihren Teil dazugeben, wie großzügig wir geben können, wie effektiv wir Gottes Reich bauen können. Das klingt so profan, aber um unsere Aufgabe erfüllen zu können, brauchen wir Kohle. Ja? Ist so. Wir stecken unsere Kohle rein. Und danke dem Herrn für das Prinzip des Zehnten, ihr steckt eure Kohle rein. Also ich möchte euch ermutigen, bei diesem Glaubensschritt hier uns zu überraschen und bewirken, dass nicht nur diese 5.000, 6.000 Euro aufgeholt werden. Oder, ich meine, tatsächlich haben wir ja bloß 96.000 eingenommen. Das heißt, von 96.000 auf 111.000 hoch, das wären so ungefähr 6-7 Leute, die anfangen, ihren Zehnten zu geben. Also ich gehe mal so von einem kleinen Zehnten aus, ja. Macht es zu einer Realität, dass Haus des Herrn eine Gemeinde ist, die auch dafür bekannt ist, dass sie gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Das ist unsere Vision für Haus des Herrn. Wir haben noch einen kleinen Kuchen für euch, einfach weil Kuchen schön ist. Bitte, nächster Klick. Da seht ihr nochmal die einzelnen Anteile. Wir haben die Lohnkosten von geschätzten 25.000 Euro. Dann haben wir nach außen, also Mission und Missionseinsätze, 28.700 Euro. Da sind Leute eben dabei, wie unsere festen Missionare oder Leute wie die Monja, die letztes Jahr einen Kurzeinsatz gemacht hatten, andere Leute, die einen Kurzeinsatz gemacht haben. Gemeinde und Stadt, Freizeitfinanzierung, wir finanzieren euch Schulungen, wenn ihr keine Kohle habt, das ist alles da drin. Eben andere Gemeinden segnen. Und dann eben die laufenden Kosten, 38.880, ist auch ein schöner Betrag. Das ist einfach vor allem Trafohaus und die Sachen, die Jesse eben schon erwähnt hat. Nicht Trafohaus, das bezahlen wir nicht mehr, N1. Also was ihr hier seht, lila, blau und rot ist unser 10. Plus als Gemeinde. Ist nicht schlecht. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen über die DNA-Werte. Ihr kennt die DNA-Werte, liebend, wachsend, sendend, anbetend und biblisch. Und wir haben die nicht geändert, aber wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht, wie man diese DNA-Werte besser kommunizieren kann. Bislang hatten wir die DNA-Werte einfach so nebeneinander stehen. So, wir haben die 5 Werte. Und je nach Aufbauteam ist mal liebend, wachsend, sendend, anbetend oder dann biblisch, sendend, liebend, wachsend. Also je nachdem. Das ist auch voll okay. Das ist gar nicht schlimm. Das Aufbauteam muss da jetzt nicht sich einen großen Kopf machen. Wichtiger ist, dass wir diese DNA-Werte im Kopf richtig ordnen. Und das möchten wir als Team euch vorstellen. Wir haben diese 5 Werte anbetend, liebend, biblisch, sendend und wachsend. Und ich möchte euch erstmal anbetend vorstellen. Anbetend heißt so viel wie Gottes Ehre steht an erster Stelle. 1. Korinther 10, Vers 31, da steht Folgendes. Ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Okay, das ist unser Vers. Ob ihr esst oder trinkt und was auch immer ihr tut, tut das zu Gottes Ehre. Deshalb haben wir gesagt, wenn es biblisch korrekt ist, dass die Anbetung Gottes die höchste Priorität für uns als Christen ist, dann müssen wir auch anbetend über alles andere stellen. Das anbetend oben steht, hat 2 Aussagen. Erstens, alles, was wir tun, soll Gott ehren. Deswegen haben wir die Pfeilrichtung nach oben. Alles, was wir tun, ist da und wird getan, damit Gott die Ehre bekommt. Weil wir biblisch liebend, sendend leben, wird Gott geehrt. Ja? Also von unserem biblisch sendend liebend nach oben Gottes Ehre geben. Und es heißt auch, alles, was wir tun, soll aus Anbetung geschehen. Unsere Anbetung soll uns zu liebenden Menschen machen. Ja, weil wir Gott anbeten, wollen wir liebend sein. Weil wir Gott anbeten, wollen wir biblisch sein. Weil wir Gott anbeten, wollen wir sendend sein. Ja, wir haben also einmal, wir tun das, um Gott anzubeten, die Pfeilrichtung nach oben, und wir haben die Pfeilrichtung nach unten. Unsere Anbetung treibt uns an, biblisch zu sein. Unsere Anbetung treibt uns an, liebend zu sein. Unsere Anbetung treibt uns dazu an, sendend zu sein. Also Anbetung ist die Grundlage und das Ziel unseres Lebens überhaupt und unser Ziel und unsere Grundlage als Gemeinde. Jesus ist unser Herr, unser Erlöser, unser größter Schatz, und das soll sichtbar werden. Ja, das ist uns wichtig, das wollen wir damit ausdrücken. Damit, mit anbetend meinen wir jetzt nicht Lobpreismusik, mit anbetend meinen wir einen Lebensstil der Anbetung. Ja, Lobpreismusik ist nicht unser höchster Wert, aber ein Lebensstil, Gott anzubeten, Gott die Ehre zu geben, das meinen wir damit. In der Mitte habt ihr jetzt hier stehen, liebend, biblisch, sendend. Da haben wir keine, also das hat keine wertende Funktion, dass eins vorher steht, eins in der Mitte, eins hinten. Das sind einfach gleichgestellte Werte. Wir wollen liebend sein als Gemeinde. Wir wollen biblisch sein als Gemeinde und wir wollen als Gemeinde sendend sein. So, was heißt das jetzt? Das sind die 3 Herzenshaltungen, das sind die 3 Grundwerte, durch die wir Gott anbeten wollen. Indem wir biblisch leben und biblisch Gemeinde leben, wollen wir Gott die Ehre geben und ihn über alles stellen. Indem wir Liebe füreinander haben und das höchste Gebot, neben du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott ehren, nämlich auch du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, dadurch ehren wir Gott. Und dadurch, dass wir eine sendende Gemeinde sind, ehren wir ebenfalls Gott. Das werde ich gleich noch erklären. Also bei liebend, biblisch sendend, da kannst du alles reinzählen, was wir so machen. Gottesdienst, gemeinsam feiern, Lobpreis machen gemeinsam, die Predigt, die Hausgruppen, Minigruppen, Mission. Und bei Mission meinen wir nicht nur Afrika und Kambodscha und was auch immer. Mit Mission meinen wir deinen Arbeitsplatz und deine Familie. Das alles tun wir, um Gott die Ehre zu geben. Das ist, was uns antreibt. Indem wir biblisch leben, beten wir Gott an und geben ihm die Ehre. Indem wir transparent Gemeinschaft leben, zum Beispiel in Hausgruppen oder in Minigruppen, geben wir Gott die Ehre. Wenn du noch nicht in einer Hausgruppe bist, such dir eine. Es gibt keine Ausnahme. Jesus fordert uns auf, in Gemeinschaft zu leben, einander die Sünden zu bekennen, füreinander zu beten, einander unsere Last zu tragen und füreinander da zu sein. Werd Teil einer Minigruppe, sei kein Lone Ranger, sei kein alttestamentlicher Prophet, sei ein neutestamentlicher Prophet, such die Gemeinschaft, such die Korrektur, suche mit zu beeinflussen, aber tu es biblisch. Indem wir gemeinsam zu Gott singen, Gottesdienst, in der Hausgruppe, indem wir Jesus-mäßig an Konflikte rangehen, ehren wir Gott. Indem wir uns an Jesu Gebote und an seine Linien halten und Konflikte lösen, ehren wir Gott. Indem wir Gemeinde nach seinen Maßstäben leben, geben wir ihm die Ehre. Indem wir uns nach den Geistesgaben ausstrecken, geben wir ihm die Ehre. Indem wir sagen, wir wollen die Gaben des Geistes empfangen, um einander erbauen zu können, um Gemeinde bauen zu können, um das Reich Gottes bauen zu können. Deshalb machen wir das. Wir strecken uns danach aus, um Gott die Ehre zu geben. Indem wir uns biblischer Leiterschaft unterordnen, geben wir Gott die Ehre. Ich lasse es unkommentiert, weil ich bin der Leiter. Indem wir für unsere Freunde und Familien in der Welt beten und ihnen von Jesus erzählen, geben wir Gott die Ehre. Das stellen wir uns vor, wenn wir an liebend, biblisch und sendend denken. So, was heißt es biblisch, liebend und sendend konkret für 2012? Dafür seid ihr hier. Es ist schon März, wir sollten euch informieren. Wie können wir als Gemeinde gemeinsam durchstarten? Was heißt biblisch, liebend und sendend? Erstens heißt es, wir wollen die Verlorenen erreichen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, erreichen für Jesus Christus. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der und in deren Umfeld Menschen Gott erkennen können und Gott annehmen können. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott die Menschen in dieser Welt liebt und wir wollen diese Liebe von Gott empfangen und diese Liebe an die Menschen in der Welt weitergeben. Wenn durch HDH keine Bekehrung geschehen, dann sind wir nicht mehr als ein Kuschelclub. Sag's nochmal laut. Yes. Wisst ihr, was mein Horror wäre, wenn Haus des Herrn ein Kuschelclub wäre? Ein Kuschelclub, der sich schön beschäftigt mit sich selbst und schön wächst, 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 aber es nicht weitergibt. Das wäre mein absoluter Horror. Wenn ich in 50 Jahren ins Gras beiß, so ungefähr, so das ist mein Plan, und ich gucke zurück und ich sehe einen Club, der sich selbst genügt hat, dann bin ich echt im Eimer. Ich wünsche mir, dass wir über Kuschelclub sein hinauswachsen. Ich sage nicht, dass wir einer sind, aber ich sage, dass es immer die Gefahr gibt, dass mal einer wird. Wir brauchen ein Herz für die Verlorenen in dieser Stadt. Wisst ihr warum? Weil Gott ein Herz für die Verlorenen in dieser Stadt hat. Kein Kuschelclub akzeptiert. Lasst uns das mal gemeinsam machen. Wenn du sagst, okay, so sehe ich das, ich möchte nicht Teil eines Kuschelclubs sein, dann sprich doch einfach mal mit mir ein Gebet. Okay? Ich spreche vor, du sprichst nach. Wir wollen kein Kuschelclub sein. Okay, das war okay. Ja? Aber es war schon noch ein bisschen kuschelig. Wir wollen kein Kuschelclub sein. Leute geschrieben. Wir wollen kein Kuschelclub sein. Wir wollen nicht hypergeistlich abdriften. Okay, nochmal. Also ich meine mit hypergeistlich was Negatives. Wir wollen nicht hypergeistlich abdriften. Wir wollen nicht am Ziel vorbeischießen. Oh Gott, erfüll unser Gebet, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass du unser Gebet erfüllst, Herr. Dankeschön. Wenn ich von der Zukunft von HDH träume, dann sehe ich eine Gemeinde, die wächst, und zwar aus Bekehrung. Ich habe gar keine Lust, dass wir die super coolste und super hipste und super attraktivste Gemeinde der Stadt sind, sodass alle zu uns kommen. Habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust drauf. Ich wünsche mir, dass durch Haus des Herrn Menschen Jesus Christus erleben. Dass durch Haus des Herrn Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ich wünsche mir, dass wir eine wachsende Gemeinde sind mit Leuten, die davor kaputt und ohne Hoffnung, ohne Perspektive waren, zur Hölle verdammt und die dann, nachdem sie Gott kennengelernt haben im Haus des Herrn, neue Kreaturen sind, geisterfüllt und wachsen zu reifen Christen. Das ist mein Wunsch für Haus des Herrn. Kein Kuschelclub, sondern eine Terrorzelle für Jesus. Okay, das war vielleicht falsch gewählt, das Wort. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Lasst uns doch mal zusammen träumen. Stellt euch doch mal einfach vor, unabhängig von Haus des Herrn, mehr und mehr Menschen bekehren sich in Mannheim. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn ihr durch die Fußgängerzone lauft und ihr trefft mehr und mehr Leute, die Jesus Christus kennen, die Jesus Christus anbeten. Woran erkennt man die? Vielleicht haben sie ein T-Shirt an mit einem Spruch drauf, ich liebe Jesus. Vielleicht erkennt man es daran, dass diese Person mit einem Obdachlosen betet. Vielleicht erkennt man die Person daran, dass sie gerade einen spontanen Open-Air-Gottesdienst in der Fußgängerzone hält. Stellt euch vor, Mannheim ist nicht mehr eine geistliche Wüste, sondern Mannheim wird zu einem Ort, wo in der Wüste Wasserquellen, wie in Jesaja 41, Wasserquellen sich öffnen und ihr lauft durch Mannheim und ihr seht, wie Gott wirkt. Ist das nicht eine coole Vorstellung? Stellt euch vor, der Heilige Geist füllt die Gemeinden nicht nur mit seinen Gaben, sondern auch mit Frischbekehrten. Stellt euch vor, die Gemeinden platzen aus allen Nähten. Stellt euch vor, die Pastoren kommen zum Pastorengebet, weil sie sagen, wir müssen mit euch die Räume teilen, wir platzen aus allen Nähten. Stellt euch vor, die Zahl der Menschen, die zur Hölle gehen, schrumpft und die Zahl der Menschen, die erlöst sind und freigesetzt sind, um eine Beziehung mit Gott zu leben, wächst. Stell dir es vor. Wie genial wäre das denn? Stell dir vor, wie cool es wäre, wir sind zwar heute hier, aber stell dir N1, stell dir den Bürgersaal vor und stell dir vor, Menschen kommen und wollen Gott erleben, und zwar so viele, dass die Emporen oben geöffnet werden müssen. Unten ist komplett voll, stell es dir einfach mal vor. Stell dir vor, wir haben diesen Raum gefüllt, wir haben die Emporen voll und stell dir vor, wir machen das jeden Sonntag 3-mal. Warum nicht? Wenn Jesus Christus in unseren Reihen wirkt und wenn der Heilige Geist die Menschen zieht, dann ist das kein Problem. Wenn es um Jesse geht, wenn es um mich geht, wenn es um den Lobpreis hier in der Gemeinde geht, wenn es um irgendeinen Menschen hier geht, ist es unvorstellbar und nicht möglich. Aber wenn wir glauben, dass Jesus Christus das kann, dann wird etwas geschehen. Zahlen zählen, denn Zahlen repräsentieren gerettete Menschen. Ich habe keinen Bock, die nächsten 10 Jahre 120 Leute zu sein, weil ich keinen Bock drauf habe, dass keiner sich bekehrt. Ich möchte sehen und ich möchte euch mit in diesen Traum reinnehmen. Ich möchte, dass ihr anfangt zu sehen, wie Haus des Herrn aussieht, wenn Menschen Gott wirklich erleben. Zwei Bibelstellen für euch, um euren Glauben ein bisschen anzufeuern. Wir haben nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung, haben wir einen Haufen von Leuten, so um die 200 Leute, die erste Gemeinde. Und die sind ziemlich im Eimer und sie wissen nicht so genau, was sie tun sollen. Und sie warten eingesperrt in einen großen Raum darauf, dass die Kraft vom Himmel kommt. Sie wussten nicht genau, was da kommt. Jesus hat gesagt, ihr sollt warten, bis die Kraft von oben kommt und dann wird's losgehen. So. Da sitzen die in ihrem Kämmerchen und auf einmal kommt der Heilige Geist und erfüllt sie. Und Folgendes passiert. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, Petrus predigt an das ganze, an die ganze Stadt Israel. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Die erste Gemeinde in der Bibel, die erste christliche Gemeinde war ab dem ersten Tag eine Mega-Church. 3000 Personen auf einen Schlag. Und dann ein bisschen später lesen wir, ein paar Verse später, in Vers 47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Kannst du glauben, dass Gott vorhat, etwas Großes in Mannheim zu machen? Ich möchte dich ermutigen, nicht zu klein zu denken. Ich möchte dich ermutigen, mit uns gemeinsam aus dem Boot zu steigen, auf dem Wasser zu gehen und zu erwarten und zu beten und dafür zu leben und alles dafür zu geben, das entstehen zu sehen. Ich möchte alles dafür hingeben, zu sehen, wie Menschen Jesus Christus als Herrn, Erlöser und größten Schatz annehmen. Ich möchte kein Kuschelclub sein. Was heißt es noch? Erstens, wir wollen Menschen erreichen. Zweitens, wir wollen reife Christen werden und wir wollen reife Christen reproduzieren als Gemeinde. Ja, es heißt in Matthäus 28, heißt es nicht, geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Bekehrten. Es steht dort, geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Wir wollen immer Jesusmäßiger werden und anderen dabei helfen, Jesusmäßiger zu werden. Ja? Alles, was wir sein wollen, ist Jesusmäßig. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Du bist berufen, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Ob du Mann oder Frau bist. Wenn du Mann bist, kannst du den Bart wachsen lassen. Ist aber nebensächlich. Aber Gott hat dich berufen, um Jesus-mäßig zu werden. Um Jesus ähnlicher zu werden. Das nennt man Heiligung. Also, wir wollen reifen und wir wollen euch zur Reife führen. Deshalb beten wir so viel. Deshalb ist uns Gebet so wichtig. Deshalb beten wir vor dem Gottesdienst hier. Deshalb beten wir dienstags im Leiterteam-Treffen für euch. Deswegen haben wir Global Bridegroom Fast. Deswegen beten wir, Achtung, sogar privat. Deshalb strecken wir uns aus nach den Gaben des Geistes, weil wir glauben, dass die Gaben des Geistes notwendig sind, um Gemeinde zu bauen. Deshalb strecken wir uns noch mehr nach der Frucht des Geistes aus. Die Gaben des Geistes sind ein Teil. Und der wichtigere Teil, wenn man Paulus glauben darf, ist die Frucht des Geistes. Du kannst in Sprachen beten 20 Stunden lang. Wenn dein Charakter im Eimer ist, dann ist es nicht viel wert. Wenn du keine Liebe hast, dann ist es nicht viel wert. Weil wir reifen wollen, euch zur Reife führen wollen, führen wir den Glaubensgrundkurs durch. Ich mache nachher noch Werbung dafür. Weil wir reifen wollen, führen wir die Encounter Weekends durch. Wer war schon mal auf dem Encounter Weekend? Einige, sehr gut. Alle anderen, die sich nicht gemeldet haben, das nächste kommt bestimmt, meldet euch an. Deshalb sind wir eine Hausgruppengemeinde. Wir sind Hausgruppengemeinde, weil wir glauben, dass in Hausgruppen Jüngerschaft effektiver gelebt werden kann, als in einem Gottesdienst und sonst nur in Beliebigkeit. Deshalb haben wir die Minigruppen. Wir haben die Minigruppen, um euch tiefer in eine Verwurzelung zu mit Gottes Wort und tiefer in Jüngerschaft und Gemeinschaft miteinander zu führen. Wenn du nicht weißt, was eine Minigruppe ist, am 10.3. haben wir ein Coffee and Teach vormittags, kommt vorbei. Das ist kein Diskussionsforum, wir werden euch erklären, was wir da machen und warum wir es machen und werden euch dann ermutigen und einladen, das auch zu tun. Das ist keine Sache, die ihr tun müsst, aber wir glauben, dass es extrem, extrem, extrem hilfreich ist. Also am 10.3. Coffee and Teach zum Thema Minigruppen, bitte meldet euch an über news@hausdesherren.de. Wenn du in einer Minigruppe bist, kommst du sowieso und als Hausgruppenleiter eh. So. Aber wenn du in einer Minigruppe bist, melde dich trotzdem an, dass wir sehen, ob du gehorsam bist. Weil wir reifen wollen und euch zur Reife führen wollen, machen wir Coffee and Teach. Ihr bekommt von uns Kaffee und guten Input. Und Zweiteres ist besser als das Erste. Das liegt nicht nur am Kaffee. Deshalb haben wir ein Predigteam. Deswegen haben wir Treffen, wo wir euch einladen, auch wenn du nicht Teil des Predigteams bist, mit dazuzukommen und dir reinzuziehen, was in Gottes Wort ist und was wir für euch zu geben haben. Deswegen haben wir den Ehevorbereitungskurs. Nicht, damit wir euch mal schön treffen, sondern damit ihr in eurer Ehe wachsen könnt. Wer ist gerade im Ehevorbereitungskurs? Hände hoch. Okay. Wie kann es sein, dass du allein im Ehevorbereitungskurs bist? Übrigens, ich weiß nicht, ob die Jessie das mir erlaubt zu sagen, aber ich kann sie jetzt nicht fragen, deswegen tue ich es. Wenn ihr junges Ehepaar seid, dürft ihr auch in den Ehevorbereitungskurs gehen, weil da zählt das, was wir davor sagen, immer noch und es ist extrem hilfreich. Deshalb haben wir die Wattschulungen, weil wir wollen, dass ihr in Lobpreis wächst, dass ihr versteht, was Lobpreis bedeutet. Und deshalb haben wir auch die Hausgruppenleiterschulungen. Wir wollen wachsen, wir wollen reifen, wir wollen, dass ihr reift. Okay? Also ganz, ganz vieles läuft wirklich darauf hinaus, dass ihr zur Reife geführt werdet. Das ist aber ganz schön viel Input und weiß nicht, ist das nicht ein bisschen kopforientiert? Nein, ist es nicht. Ich gebe euch eine Bibelstelle. 1. Korinther 14, Vers 20. Bitte, es ist Gottes Wort, also hört es euch an. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Das hier hat dir nicht der Teufel gegeben. Das hier ist ein Geschenk Gottes. Und du sollst mit deinem Verstand genauso Gott anbeten, wie du es mit deinem Herzen tust und mit deinen Füßen tust und mit deinen Händen tust. Gott sieht dich als jemand, der reift und nicht nur in irgendwelchen undefinierten Dingen, sondern ganz gezielt Gottes Wort zu kennen, Gottes Wort umzusetzen mit der Hilfe des Heiligen Geistes und das Evangelium weiterzugeben. Dazu benötigen wir unser Gehirn. Ganz wichtig. Das Gehirn ist gut. Zu Gottes Ehre wollen wir ihn besser kennenlernen und wollen wir ihm dienen. Und drittens, wir wollen nicht nur Menschen erreichen, wir wollen nicht nur reifen und andere zur Reife führen, wir wollen auch wieder rausgehen. Ja? Wir wollen nicht nur hier drin bleiben, wir wollen auch rausgehen. Unsere Heiligung ist kein Selbstzweck. Gott verändert uns, damit wir seine Zeugen sein können bis ans Ende der Welt. Wir wollen einfach nicht in unserer Soße köcheln, bis wir reduziert sind auf so eine dicke Masse. Als christliche Gemeinde sind wir gerufen, Gottes Reich zu bauen. Das ist unser Auftrag. Ja? Unser Auftrag endet nicht bei unserer Reifung. Unser Auftrag ist eigentlich, wir sollen reif werden, damit wir den Auftrag erfüllen können, nämlich Gottes Reich zu bauen. Wenn du heute hier bist und du bist Christ, dann kann ich dir sagen, du bist gerufen, Gottes Reich zu bauen. Wenn du jetzt gerade MP3 hörst, du bist berufen, Gottes Reich zu bauen. Deshalb investieren wir so viel Geld in die Mission. Deshalb haben wir so viele Missionare, die wir unterstützen. Wir haben ein Missionsteam und wir unterstützen euch in missionarischen Kurzeinsätzen und auch Langzeiteinsätzen. Ihr seid dazu berufen, nach draußen zu gehen. Nach Afrika von mir aus auch nach China, aber vor allem über die Straße zu deinem Freund, zu deinem Vater, zu deinem Bruder, zu deinem Arbeitskollegen, zu deinem Chef. Man darf sogar Chefs evangelisieren. Das geht. Das stimmt, es geht, wirklich. Chefs sind zwar eine komische Rasse Mensch, aber die brauchen auch Jesus. Und wenn wir das alles machen, wir beten Gott an durch liebendes Leben, durch ein biblisches Leben, durch sendendes Leben und wir beten Gott an, indem wir so eine Gemeinde sind, dann glauben wir, wird das ganz natürliche Resultat Wachstum sein. Paulus lehrt uns in der Bibel, dass das Wirken des Geistes ganz automatisch zur Frucht des Geistes wird. Ja, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann wird die Frucht des Geistes da sein. Paulus argumentiert so mit den Korinthern im 1. Korintherbrief. Ey, ihr habt so viele tolle Gaben, super, freue ich mich drüber. Streckt euch aus nach mehr Gaben. Aber wisst ihr was? Ihr seid total ungeistlich. Ich sehe die Frucht des Geistes in eurem Leben nicht. Ist das nicht krass? Die Korinther, die waren so krass drauf, die waren so stolz auf ihre Gaben und so weiter, die waren so heftig, haltet euch fest, die haben zu Paulus gesagt, der Paulus, der ist total ungeistlich. Er ist ein fleischlicher Typ. Wenn du sowas behauptest, dann das ist wie wenn du dich in der Schlange in Richtung Hölle nach vorne drängest. Ganz schön heftig. Ich meine, Paulus hat es wieder gerade gebogen und er hat eine sehr starke Liebe für die Korinther gehabt und er hat es dann wieder in den Griff gekriegt und die haben es zum Glück in den Griff gekriegt. Wir wollen die Frucht des Geistes erleben, wir wollen wachsen als Gemeinde und zwar gesund wachsen. Wachstum ist das Ergebnis, das sich aus unserem gemeinsamen Lebensstil der Anbetung ergeben wird. Einmal persönliches Wachstum, dass wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen, dass wir die Geistesgaben erfahren und weitergeben und in ihnen wandeln unser Charakter, die Frucht des Geistes. Und wir wollen zahlenmäßig wachsen. Wenn wir ihm nachfolgen und ihm gehorsam sind, wird die Gemeinde wachsen. Und da möchte ich wieder zurück auf unseren Text kommen. Wir sind wieder bei Mose und bei der Stiftshütte. Ich glaube, dass eine Sache heute ganz wichtig ist, dass wir mitnehmen. Wo biblische, anbetende Gemeinde ist, da wirkt Gott mächtig. Okay? Also das Volk Israel hat damals unter Mose Leitung gemeinsam die Gemeinde gebaut. Und diese Gemeinde oder diese Stiftshütte, die hatte bestimmte Titel oder bestimmte Namen durch das Alte Testament hindurch. Und ich nenne mal zwei. Einmal wurde es genannt die Wohnung Jahwes. Die Wohnung Jahwes. Und zweitens Zelt der Begegnung. Ich glaube fest, dass da, wo Gemeinde ist, und da meine ich nicht bloß einen Sonntagsgottesdienst, Bonhoeffer hat gesagt, Gemeinde ist man nicht nur Sonntag, sondern Gemeinde ist man überall da, wo man ist, wenn man Teil des Leibes ist. Da, wo Gemeinde ist, da wohnt Gott. Da, wo Gemeinde ist, da können wir Gott begegnen. Wo Gemeinde ist, da wird Gott sichtbar. Das ist, was die Israeliten erlebt haben. Die haben Gemeinde gebaut, die haben die Stiftshütte gebaut gemeinsam und Gott hat sich erfahren lassen. Gott hat sich auf das Zelt heruntergesenkt und es heißt, seine Herrlichkeit schwebte über der Bundeslade. Ist es nicht cool, wenn wir uns vorstellen, wir bauen gemeinsam Haus des Herrn und damit bauen wir einen Rahmen und eine Familie, in deren Reihen Gott wirkt, in deren Reihen Gott sichtbar wird, in deren Reihen Gott erfahrbar wird. Ich habe im Vorfeld jetzt diese Woche ein paar Leute gefragt, ob sie ein bisschen erzählen wollen, was Gott in Haus des Herrn mit ihnen gemacht hat, ja, wo sie Gott erlebt haben. Und ich möchte einfach ein paar nach vorne rufen. Ingi, du hast wo bist du? Ingi, du hast am Mittwoch im Glaubensgrundkurs ein bisschen was erzählt und das wäre total cool, wenn du uns das mitteilen würdest, was da passiert ist. Applaus für Ingi.
Den Applaus gebe ich an Gott weiter. Ich hatte letztes Wochenende ein ganz besonderes Erlebnis. Einmal bin ich Tante geworden. Meine Schwester hat ihr erstes Kind bekommen. Ich war an dem Wochenende da und es war noch nicht klar, dass das Kind kommt. Aber dann am Samstagabend gingen dann die Wehen los. Und ich war noch bei ihr, wir haben noch gebetet, bevor sie ins Krankenhaus ist. Und ich habe mich dann hingelegt, sie ist mit ihrem Mann ins Krankenhaus. Und ich hatte Gott gesagt, okay Gott, wenn du was hast, was ich beten soll diese Nacht, also wer weiß, was geschieht, dann weck mich auf und ich will beten. Und ich hatte eine ganz unruhige Nacht, ja, das weiß ich noch. Und dann mitten in der Nacht kam die SMS von meiner Schwester, das Kind ist da, David, alles ist gut gelaufen. Am nächsten Morgen haben wir telefoniert und sie sagte, es gab einen ganz heiklen Moment während der Geburt. Da ist das Kind stecken geblieben und es war schwierig mit dem Sauerstoff und sie selbst hat auch gebetet und gesagt, Gott, du musst das Kind jetzt rausbringen. Und dann kam das Kind raus und war total verwickelt in der Nabelschnur und die Ärzte haben gesagt, welch ein Wunder, dass diese Nabelschnur das Kind irgendwie nicht gewürgt hat. Und dann habe ich mich erinnert, dass Gott mich in der Nacht aufgeweckt hat und ich laut ausgesprochen habe, dass die Nabelschnur sich nicht also um das Kind legt, um den Hals legt. Und wir beide haben einfach nur gezittert und hatten so Gänsehaut. Es war so, Gott, du hast eingegriffen mitten in der Nacht, ja, und du hast dieses Kind, du weißt, dass es lebt und es hat es auf die Welt gebracht und das war also was ganz, ganz Besonderes. Danke Gott.
Danke Ingi. Gebet wirkt, das ist ziemlich cool. Olli und oder Marianne, würdet ihr mal kurz nach vorne kommen? Ah, der Olli schickt die Marianne. Olli und Marianne sind bei uns in der Hausgruppe und das ist schon ein bisschen her, gell? Diese Story und die ist mir eingefallen und ich dachte mir einfach, es wäre ganz cool, das im großen Rahmen noch zu erzählen.
Genau, Gott sei die Ehre dafür. Die Hanna, unsere Tochter, die hatte eine Zeit lang, da hat sie sich ständig übergeben müssen und wir wussten nicht, was mit ihr ist. Dann hat sich herausgestellt, dass sie Ei und Milch und Apfel nicht verträgt und es war ziemlich schwierig für uns. Weil sie konnte nichts mehr essen, was irgendwo rumstand und man musste ständig überlegen, ob sie das essen kann oder nicht. Und dann haben wir in der Hausgruppe für sie gebetet Wir hatten damals schon den Termin im Krankenhaus, weil die wollten das alles nochmal abtesten. Die sollte auf Reis runtergesetzt werden und dann das langsam überprüft werden, was noch alles vielleicht, was sie nicht verträgt. Und dann haben wir gebetet und uns ist danach gleich aufgefallen, also sie hat die Nahrungsmittel natürlich nicht mehr bekommen, aber uns ist gleich aufgefallen, dass sich das Hautbild verändert hat und dass es wieder besser wurde. Und dann haben wir ihr sukzessive ihr die Sachen wiedergegeben und sie hat sich nicht mehr übergeben. Und dann haben wir da angerufen und die waren etwas verwirrt und haben gemeint, naja gut, wenn sie meinen, dann sagen wir den Termin ab. Und habe ich gesagt, ja, das meinen wir. Und Gott sei Dank, sie kann alles essen bis zum heutigen Tag und das ist wirklich cool.
Sehr, sehr cool. Gott wirkt. Vincent, würdest du bitte nach vorne kommen? Wir sind alle von der linken Seite von mir aus gesehen. Nichts gegen euch.
So, servus. Und zwar, ich wollte euch jetzt nur noch kurz was erzählen über das Encounter Weekend. Also mich hat Jesus im September letzten Jahres vollgekickt. Davor war ich auch ziemlich gegen Kirche, gegen Jesus, fand ich alles scheiße. Und dann hat er mich vom Hocker gehauen und hat mich aus dem Tod ins Leben geholt. Und das war einfach unglaublich und seitdem steht mein Leben komplett auf dem Kopf. Und ich habe gesucht, wo soll ich hin, und Gott hat mich in die Haus des Herrn Gemeinde geschickt und das war genau der richtige Platz für mich. Und es war so ein Segen, weil ich bin hierher gekommen und dann wurde direkt dieses Encounter Weekend angeboten und das war so unglaublich cool und davon will ich euch jetzt einfach kurz erzählen. Das Encounter Weekend, das ist so ein Wochenende, an dem man einfach irgendwie frei Tisch machen kann mit Gott, an dem man alle Sünden, alles, was einem noch bedrückt aus dem alten Leben, das kann man wirklich vor Gott legen und wirklich ihn um Vergebung bitten, wirklich Gott an dem Wochenende erfahren, seine Liebe erfahren. Das ist ein ganz intensives Wochenende. Man darf sich ganz neu auf Gott wirklich ausrichten und man kommt wirklich ganz verändert raus. Also bei mir war es unglaublich. Es war nicht so, dass ich rausgekommen bin und dann war auf einmal alles geil, sondern es war so, dass einfach Gott ganz viele Baustellen in meinem Leben aufgegriffen hat und mir wirklich die Möglichkeit gegeben hat, okay, an diesen Baustellen zu arbeiten und mich von ihm verändern zu lassen und formen zu lassen. Und so kann ich das nur jedem ans Herz legen, der irgendwie, der sich ganz neu auf Gott ausrichten will und wirklich den Weg mit Gott gehen will. Also für mich war es eine super Bereicherung und das empfehle ich eben. Jo, dankeschön.
Sehr, sehr cool. Wie gesagt, das nächste Encounter kommt, meldet euch an. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen für den super coolen Glaubensgrundkurs, den wir gerade durchführen. Wir haben vor 2 Wochen eine Session gehabt, da ging es um den Heiligen Geist und die Geistesgaben. Und ich bin Lehrer, wir haben Hausaufgaben bekommen, ja. Und jeder hat die Aufgabe bekommen, er soll mal Gott bitten, ihm Gaben zu schenken oder auch zu zeigen, wo eine Gabe schon da ist und die dann auch umzusetzen. Wir haben gebetet, Heiliger Geist, lass uns in Situationen kommen, in denen wir herausgefordert sind, deine Gaben einzusetzen. So, und jetzt diesen Mittwoch haben wir uns getroffen, nach 2 Wochen Pause, ich war zwischendurch krank. Ich wollte eigentlich schon Kickoff machen, losstarten. Und dann hat eine Person gemeint, ey, kann ich vorher noch ein bisschen was erzählen? Ich dachte, ja, natürlich, klar, kannst du ein bisschen was erzählen. Und dann hat sie erzählt, dass sie arbeitet in einer Familie mit einem autistischen Kind. Dieses Kind ist 2 Jahre alt und sie betreut dieses Kind, so habe ich es verstanden. Wenn du jetzt diese MP3 hörst und es stimmt nicht, ist egal, ist nebensächlich. Und dieses Kind hatte ein Problem, nämlich die Mutter hat kochend heißes Wasser in ein Glas eingegossen und dieses Glas ist geplatzt und dieses Wasser ist auf das Kind gespritzt und zwar komplett vom Mund abwärts über die Brust mit Verbrennungen bis dritten Grad C. Ja? Also es gibt Verbrennungsgrade 1 bis 4. Verbrennungsgrad 3C ist schwarze und weiße Stellen, kein Schmerzempfinden, weil alle Nerven im Eimer sind und irreparabel. Ja, dieses Kind war verbrüht und lag, ich glaube, 2 Wochen lang im Krankenhaus. Und die zwei haben was Cooles gemacht. Die haben gesagt, ey, wir wollen mal verschiedene Sachen ausprobieren und gucken, ob wir diese Gabe haben. Ja? Und in dieser Zeit, es waren 2 aus dem Glaubensgrundkurs, der eine hat gesagt, ich möchte die Gabe des Glaubens mal testen. Und die andere Person hat gesagt, ich möchte die Gabe der Heilung testen. Das passt ganz gut zusammen. Ja? Und dann hat die eine Person zur anderen gesagt, ey, du, ich arbeite für diese Familie mit diesem Kind. Das Kind, das liegt jetzt im Krankenhaus und es ist kurz vor einer Hauttransplantation. Ja? Es war geplant, dass das Haut vom Hinterkopf genommen wird und auf die Brust transplantiert wird. Ja? Und die Operation, die war angesetzt auf Montag. Und die beiden haben die Eltern angerufen, beides keine Christen, und haben gemeint, es ist Sonntag, können wir vielleicht vorbeikommen, wir würden gerne für euer Kind beten. Und was sollten sie sagen, kommt ruhig vorbei. Und die zwei sind hingegangen und haben für dieses Kind gebetet. So, und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und Montag, Tag der Operation, sie haben dann nachmittags einen Besuchstermin ausgemacht und sind dann hin, haben sich das Kind angeguckt und haben sich gedacht, der Hinterkopf sieht sehr unversehrt aus dafür, dass ein großer Teil der Haut rausgenommen werden sollte und auch die Brust gepflanzt werden sollte. Und dann haben sie nachgefragt, was ist los. Und am Montagmorgen ist die verantwortliche Ärztin kurz vor der OP nochmal zu dem Kind gegangen, hat sich die Brust angeguckt, hat nochmal hingeguckt und hat dann gesagt, wir müssen nicht mehr operieren. Die Haut hat sich regeneriert. Es ist nicht möglich. Grad 3C ist im Eimer. Da geht nichts. Zwei Leute aus dem Glaubenskonkurs nehmen ernst, was die Bibel sagt über die Gaben des Geistes, beten für dieses Kind und es geschieht Heilung. Gemeinde ist der Ort, wo Gott mächtig wirkt. Gemeinde ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Gemeinde ist der Ort, den wir gemeinsam bauen müssen, damit das, was er vorhat in dieser Stadt und damit er das, was er in unserem Leben vorhat, geschehen kann. Wir kommen Richtung Ende. Ich möchte euch ermutigen, ein Haus des Herrn zu bauen. Wir gehen nochmal zurück zu dem Text, was mir ganz wichtig geworden ist. Ist meine Schwester da? Ich habe dich vorher nicht gefragt, komm mal her. Du hattest ein...
Okay. Genau, vor ein paar Tagen war ich abends zu Hause und ich wollte gerade ins Bett gehen. Soll ich so weit ausholen? Ja. Also es ist nicht so lang, keine Angst. Wollte ins Bett gehen und ich habe so plötzlich gemerkt, dass ein Wort ständig in meinem Kopf ist. Und dann habe ich aufgepasst, was ist es? Und dann war es Pattern. Ein englisches Wort, dachte ich zumindest. Also ich kannte es nicht, dieses Wort. Und dachte, es hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann nachgeschaut in einem Wörterbuch, was es heißt. Und es heißt Struktur, Form, Muster, Verhaltensmuster. Also es gibt schon einige Bedeutungen von dem Wort und ich konnte immer noch nichts mit anfangen. Und ich habe Gott gesagt, okay, also entweder kommt es davon, dass ich viele englische Predigten gehört habe in letzter Zeit. Wenn es von dir ist, dann gib mir Antwort. Und 1,5 Tage später morgens im Gebet habe ich gebetet und ich habe für die Gemeinde gebetet. Ich habe dafür gebetet, dass Gott uns seine Strukturen aufs Herz legt. Das, was er möchte, dass ich etablieren soll in der Gemeinde, dass er uns zeigt. Also mir kam dann das Bild auch von der Stiftshütte, wie Gott Mose ganz genau gesagt hat, wie sein Haus gebaut werden soll. Details. Welche Steine benutzt werden sollen, welches Material. Und mir kam so der Gedanke, dass die Leute, die das gebaut haben, sicherlich nicht sich hochgeistig gefühlt haben in dem Moment, wo sie den Stein behauen haben, in dem Moment, wo sie die Robben von mir aus, keine Ahnung, zu Zeltdächern gemacht haben. Aber am Ende, Gott hat ihnen diese Struktur gegeben und sie haben treu daran gebaut, Und am Ende kommt Gott mit seiner heiligen Gegenwart und füllt dieses Haus, später den Tempel, hier die Stiftshütte, und füllt dieses menschengemachte, aber von Gott eingegebene, diese Struktur, diese Vorgabe, diese Form, und füllt es mit seinem Geist. Und ich glaube, das ist das, was wir mit Gemeinde oft machen. Wir empfangen von Gott eine Struktur, wir hören von ihm, wie wir uns verhalten sollen, was wir etablieren sollen in der Gemeinde. Wenn wir das tun, dann kommt er mit seinem Heiligen Geist und belebt es.
Cool. Also wenn du gefragt wirst, was macht denn Haus des Herrn, dann sag einfach, wir machen aus Robben Zelte. Und wenn dann jemand kommt und sich bekehrt, dann war es wirklich ein Wunder. Danke, Silke, weil ich wusste nicht, ich kannte den Eindruck nicht so richtig, aber hier steht Folgendes. Nächster Punkt in meiner Predigt. Interessant ist, das Volk brachte zum Bau der Stiftshütte ganz banale, profane Dinge, die Gott zum Bau von etwas Heiligem benutzte. Um Haus des Herrn mitbauen zu können, wenn du Haus des Herrn mitbauen möchtest, dann musst du kein hyperspiritueller Mystiker sein. Ja? Das musst du nicht sein. Du musst kein super genialer Oberchrist sein, weil wenn du jemanden als super genialen Oberchrist siehst, dann musst du eh drüber beten, ob das so biblisch ist. Mach das Gleiche, was das Volk Gottes gemacht hat. Mach das Gleiche, was Israel gemacht hat. Bring, was du hast. Gott wird es zu seiner Ehre benutzen. Bring, was du hast. Wir sind super dankbar für euer Gebet. Hey, jeder von euch kann beten. Betet für die Gemeinde, betet für die Verlorenen in der Stadt, betet für das Leiterteam, betet für mich. Ihr dürft für mich beten. Bitte tut es. Wir sind dankbar für jedes einzelne Gebet, das gesprochen wird im Namen Jesu und nach dem Willen Gottes. Die anderen könnt ihr vergessen. Wir sind dankbar für euren Zehnten. Ihr habt vorhin diese Menge von Kohle gesehen, die wir einsetzen können, um Gottes Reich zu bauen. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass selbst Studenten und Menschen mit wenig Kohle ihren Teil dazu geben. Danke dafür. Und wir sind dankbar dafür, dass ihr mitwirkt. Das ist einfach das, was ihr jetzt schon leistet und das ist sehr, sehr gut und Gott macht was sehr, sehr Cooles draus. Also wenn du schon mitbaust, dann frag den Heiligen Geist, wie soll es weitergehen? Gibt es Glaubensschritte, die du mir geben möchtest in Gebet, in Finanzen, in Mitwirken? Wenn du noch nicht mitbaust, ich lade dich ein. Komm mit an Bord. Fang an, biblisch zu leben. Fang an, einen Lebensstil der Anbetung zu leben. Wenn du nicht zu Hause des Herrn gehörst, gib bitte nicht deinen Zehnten, bitte. Aber wenn du zu Hause des Herrn gehörst, wenn Haus des Herrn der Ort ist, an dem du geistliche Nahrung bekommst, dann gib deinen Zehnten. Wenn du zu Haus des Herrn kommst und gesegnet wirst, dann bete für diese Gemeinde und bete für uns. Wenn du zu Haus des Herrn kommst und du hörst eine Predigt oder du bekommst ein Wort von Gott oder jemand liest eine Bibelstelle vor, die dir nicht passt, nimm sie an, dein Herz ist sündhaft, Gottes Wort ist heilig, lass dich verändern durch seine Kraft. Okay? Kommt ruhig rein. Die Israeliten gaben zur Stiftshütte eine freiwillige Opfergabe von ihrem Besitz und sie gaben ihre Fähigkeiten und Begabung. Ich lade euch ein, das auch zu tun hier in dieser Gemeinde. Gebt von eurem Besitz, gebt von dem, was ihr könnt, gebt von euren Fähigkeiten, sprecht mit uns. Also, bau mit. Wie kannst du mitbauen? Nächste Folie. Erstens, bau mit, indem du dich unter die Autorität geistlicher Leitung begibst. Stell dir vor, ein Haus wird gebaut und da gibt es einen Bauleiter, ja, und es gibt Vorarbeiter und die sagen, hey, wir müssen an der Ecke bauen, wir müssen das Dach machen. Und dann gibt es einen Trupp von Leuten, die sagen, yeah, bauen ist total cool, wir machen jetzt die Garage und buddeln da ein Loch. Das Haus wird verkorkst aussehen. Ja, vielleicht können wir das Loch wieder füllen und alles wieder gerade machen und ein Fundament drauf bauen, aber gib dich unter die Autorität geistlicher Leitung. Das ist sehr, sehr biblisch. Indem du Teil einer Hausgruppe wirst. Wer Teil einer Hausgruppe? Indem du Teil einer Minigruppe wirst. news@hausdesherrn.de am 10.3. um 10 Uhr. Indem du Teil eines Teams wirst. Wir brauchen Leute im Kindergottesdienst. Wir brauchen Leute im Aufbau. Wir haben ganz viele Leute im Lobpreis. Brauchen wir noch mehr Leute im Lobpreis? Nee, momentan nicht. Brauchen wir? Okay, also. Werde Aufbauteammitglied, werde Mitglied im Kindergottesdienst und dann frag bei Ulin Steven nach der nächsten Wattschulung. Indem du versuchst, dein Umfeld für Jesus zu gewinnen. Du kannst Haus des Herrn bauen, indem du Menschen einlädst und ihnen zeigst, was die Wahrheit ist. Jesus Christus ist der Weg. Baue mit, indem du deinen Zehnten an die Gemeinde bezahlst. Nochmal, wir bekommen null Steuern, wir bekommen null staatliche Unterstützung. Wir brauchen euer Geld, so komisch es klingt. Baue mit, indem du betest. Indem du betest und indem du betest. Wir glauben, dass Gebet einen Unterschied macht. Wir können 1 Million Euro einnehmen und es wird nicht viel passieren, wenn wir nicht den Weg bereitet haben durch Gebet. komm zum Morgengebet vor dem Gottesdienst, komm zu Global Bridegroom Fast. Fange an, einen Lebensstil des Gebets zu kultivieren. Nicht, damit du ein tollerer Christ bist, nein, damit du ein siegreicher Christ wirst. Und letztendlich bau mit, indem du Gottes Reich zu deiner Priorität machst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 33. Ich bin mir sicher, wenn wir anfangen, unsere Prioritäten zu überdenken und zu investieren in das Reich Gottes, als ein Leib mit vielen Gliedern, verschiedenen Begabungen, aber einer Richtung, dann werden wir Mannheim erschüttern und wir werden Mannheim einnehmen für Jesus Christus. Und dann werdet ihr in ein paar Jahren zurückdenken und euch überlegen, wow, Mann, ey, damals im Rosengarten, was waren wir da noch ein Haufen und was läuft jetzt hier ab? Das wünsche ich mir. Wir wollen abschließen mit gemeinsamem Gebet. Ich bitte dich, Folgendes zu tun. Betet immer in kleinen Gruppen und geht zu Menschen hin, die ihr noch nicht so gut kennt. Such dir jemanden aus, mit dem du heute vielleicht noch nicht geredet hast. Such dir jemanden aus, mit dem du nicht den ganzen Tag rumhängst und die ganze Woche rumhängst. Such dir jemanden, mit dem du vielleicht noch nie gesprochen hast und fange an in kleinen Gruppen, fangt an gemeinsam zu beten. Wir werden hier noch ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Und Gebetsgegenstand ist, Herr, baue deine Gemeinde. Herr, baue deine Gemeinde in Mannheim. Und ihr könnt auch füreinander beten, euch segnen mit dem Gebetsanliegen. Herr, zeig mir, wie ich mitbauen kann. Okay, leg los.